SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe. SWR1 Leute, ich begrüße ganz herzlich Jan Weiler. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind einer der erfolgreichsten Autoren bei uns in Deutschland von Maria, ihm schmeckt's nicht, über das Pubertier und gerade erschienen der Marquisenmann. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen versprechen, Sie werden Marquisen nach dem Lesen mit anderen Augen sehen. Was für eine anrührende Geschichte. Und da sind Sie, Jan Weiler, das darf ich so sagen, zur Frau geworden, zur Erzählerin.
Das stimmt.
Wie ist das, sich in eine 15-, 16-Jährige zu versetzen?
Naja, also es funktioniert jedenfalls. Ne? Und sie ist ja auch, wenn sie erzählt, 32. Ne? Sie erzählt ja im Rückblick auf die Zeit, wo sie 15 war. Kim heißt sie, die Erzählerin. Und ich habe das damals so entschieden, dass sie das erzählt, weil es ja ein Buch ist für meine Tochter. Die hat sich das gewünscht. Und dass ich mal ein Buch schreibe nur für sie. Ich schreibe immer für andere, nie für sie. Und dann dachte ich, als ich dann angefangen habe zu schreiben, dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn es eben auch eine junge Frau erzählt. Und da muss man sich beim Schreiben so ein bisschen drauf einstellen. Ne? Man muss schauen, dass man bestimmte Dinge nicht zu sehr schreibt, wie es vielleicht ein 32-jähriger Junge im Rückblick auf seine Jugend machen würde. Aber man kann sich da eigentlich ganz gut reinfuchsen.
Es geht um eine Vater-Tochter-Geschichte. Hat Ihre Tochter, wenn sie sich das gewünscht hat, Sie dann womöglich auch beraten beim Schreiben?
Es gibt, gibt eine Stelle im Buch, da geht es um ein monatlich wiederholt auftretendes Problem für Frauen oder Thema für Frauen. Da habe ich dann schon mit ihr drüber geredet, über diese peinliche Situation, wenn man merkt,
Periode Kim versucht es zu entschreiben und der Vater weiß es mal gar nicht genau.
Er kapiert es nicht. Ja. Ne? Die sitzen im Auto und sie versucht ihm zu vermitteln, sie hat Bauchschmerzen, weil sie ihre Periode bekommen hat. Und der Vater, der überhaupt keine Erfahrung hat, mit Kindern schon nicht und mit Frauen auch nicht, der rafft's einfach nicht. Und da habe ich schon mal mit ihr drüber gesprochen, aber sonst muss ich da mit mir selber als Autor klarkommen und mich da irgendwie reindenken.
Bevor wir tiefer in die Geschichte einsteigen, ist ja die spannende Frage, was hat denn Ihre Tochter dann anschließend nach dem Lesen gesagt?
Sie war total erfreut. Sie hat sich irrsinnig über das Buch gefreut, es hat ihr wahnsinnig gut gefallen und schon während des Schreibens, ich habe ja immer kapitelweise die Ergebnisse geschickt und dann hat sie mal über WhatsApp, los, weiterschreiben, mach weiter. Ne? Und da bin ich dann getrieben, wie so ein Galeerensträfling. Ne? Sie macht so die Pauke und ich muss dann rudern. Und das hat aber wirklich Spaß gemacht.
Brauchen Sie so jemanden, der Sie motiviert zum Weiterschreiben, der vielleicht auch ein bisschen Druck auslöst?
Ja, das braucht man, brauchen viele, dass dann irgendwie ein Agent oder ein Lektor oder eine Lektorin oder irgendjemand anders, es ist ja immer ein bisschen Zeitdruck drauf, dann schon auch ein bisschen drängeln. Das ist für mich schon ganz wichtig. Wenn ich keinen Abgabetermin hätte für meine Arbeiten, dann würden die wahrscheinlich nie fertig werden.
Sie sind erstmal ins Ruhrgebiet nach Duisburg, um zu recherchieren für die Geschichte. Wir landen da gleich in der nächsten Runde.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Sie sagen, die besten Geschichten, die gibt es schon, die spielen in der Familie. Der Marquisenmann, der spielt im Ruhrgebiet. Sie selbst stammen aus Düsseldorf. Das Ganze spielt vornehmlich am Rhein-Herne-Kanal. Mhm. Könnt mir vorstellen, Sie sind noch mal hin und haben vor Ort recherchiert. Wie sah das aus?
Ich bin Sommer 2020 bin ich mit dem Auto da rumgefahren, 2 Wochen lang durchs Ruhrgebiet und habe nach Orten gesucht, die ich im Roman beschreiben kann, weil ich immer wichtig finde, dass es das, was man dann fiktionalisiert, also wirklich gibt. Und bin direkt am zweiten Tag meiner Reise, ich bin so aufs Geratewohl da rumgeguckt und dann habe ich im Düsseldorfer Hafen, in dem kleinsten Hafenbecken und so, da gibt's so einen kleinen Ort und da bin ich dann reingefahren auf so einen Platz und da stand die Halle. Die gibt's also wirklich, die Halle, wo Ronald Papen mit seinen Marquisen wohnt und da ist fotografiert und damit ich hinterher noch weiß, was willst du denn da beschreiben. Und bin aber auch in anderen Städten und so. Ich habe das alles rauf und runter, wo er da seine Marquisen verkauft, war ich auch.
Ronald Papen, müssen wir kurz erklären, ist die Hauptfigur neben Kim, der Erzählerin. Mhm. Das ist ihr Vater und da verbringt sie dann den Sommer. Sie verbringen den gemeinsam in dieser Lagerhalle, wohnen sie dann nämlich. Und es geht kreuz und quer durchs Ruhrgebiet und sie haben die Personen ganz liebevoll gezeichnet. Das ist ja fast auch nochmal eine Liebeserklärung an diese Haustürverkäufer, die es so gar nicht mehr gibt. Welche Erinnerungen kamen dabei?
Ja, die gibt's nicht mehr. Ne? Die sind in der digitalen Welt verschwunden. Man kann alles online bestellen und es dauert nur einen Tag, bis es da ist. Und diese Gestalten, die dann so bimmelnd durch die Nachbarschaft fahren, weil sie Messerschleifen oder Honig verkaufen oder irgendwelche Haushaltsgeräte, die sind irgendwie weg. Und ich habe eigentlich eine ganz warme Erinnerung an die aus meiner Kindheit. Das war immer aufregend. Dann kam da einer an und hatte halt Salatschleudern und Gemüsehobel dabei und so. Und ich fand die immer sehr interessant. Ich hatte immer eine romantische Vorstellung von denen, was auch ein bisschen mit dem berühmten Konrad zusammenhängt aus Pippi Langstrumpf. Ne? Diesem rauschebärtigen Mann, der da mit dieser alten Karre rumfährt. Das ist ja auch so eine Gestalt. Und ich fand die immer ganz romantisch.
Lässt sich also wieder vieles wiederentdecken. Und jetzt ist es nicht nur eine Vater-Tochter-Geschichte, es ist auch eine Ost-West-Geschichte. Wie haben Sie den Fall der Mauer erlebt?
Da kann ich mich sehr genau erinnern, als die Mauer fiel, war ich Zivildienstleistender und hatte damals an dem Tag, wo die Mauer fiel, Dienst bei einem sehr alten Mann, mit dem ich das im Fernsehen angesehen habe und der dann geweint hat. Und mir war das ich war damals so 20, mir ging die DDR nicht nahe, mir war das irgendwie, das interessierte mich nicht so. Aber in dem Moment, wo die Mauer fiel und dieser alte Mann sagte, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut wurde und jetzt erlebe ich noch, wie sie abgerissen wird, der hat geweint. Und da habe ich erst kapiert, was diese deutsche Geschichte in den Menschen an Traumata ausgelöst hat und fand es dann für mein Buch ganz interessant zu erzählen, wie jemand sich zurechtfindet, der von dort kommt, aber hier nicht Fuß fasst.
Das ist ganz spannend. Wir wollen nicht zu viel verraten über die Geschichte. Dennoch, wie lange sind denn solche Figuren wie Ronald Papen schon in Ihrem Kopf, bis die auf dem Papier landen?
Jahrelang. Ich beschäftige mich wahnsinnig lange mit diesen Figuren. Und in dem Fall war es ja so, meine Tochter hat gefragt, könnte ich mal ein Buch haben? Das ist 10 Jahre her. Da war sie 13, jetzt ist sie 23. Und ich habe über die Jahre diese Geschichte immer weiter in meinem Kopf, so während man viele andere Dinge tut und man schreibt was anderes und man geht auf Tournee oder man hat so zu tun oder ist in Urlaub, aber irgendwo hinten drin rattert immer Ronald Papen mit seinen Markisen rum und das braucht halt eine Weile, bis es soweit ist. Aber ja, 10 Jahre habe ich über den schon nachgedacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wenn Sie keine Worte hätten, um sich auszudrücken, was wäre Ihnen am nächsten?
Musik, wahrscheinlich. Also ich würde vermutlich dann Musik machen.
Sie spielen Schlagzeug, glaube ich,
oder? Ich spiele Schlagzeug, ja. Ja, aber nicht gut.
Noch was? Oder?
Ich habe natürlich Klavierunterricht gehabt, weil ich aus so einem Bildungsbürgerhaushalt komme, aber das war eine ziemliche Quälerei für mich. Ich war auch einfach nicht talentiert. Ich bin eigentlich nur hingegangen, um das hübsche Mädchen zu sehen, das nach mir Unterricht hatte.
Die Taktik mal wieder.
Ja.
Beim Schlagzeug lassen Sie da die überflüssigen Energien raus oder wofür dient das?
Das ist echt entspannend. Also das hat einen ähnlichen Effekt wie Jonglieren. Es gibt manchmal Leute, die einfach so ihren Geist damit entleeren, wenn sie arbeiten, dass sie sagen, ich muss mal ein bisschen was aus dem Kopf machen, dann muss ich mich konzentrieren und dann kann man wieder besser arbeiten. Und Schlagzeugspielen ist ein bisschen ähnlich. Ne? Man macht das so 20 Minuten, geht zurück an den Schreibtisch und es ist wirklich ganz, ganz gut fürs innere Rhythmusgefühl.
Kopf durchlüften.
Ja.
Wissen Sie noch, was der erste Text war, den Sie geschrieben haben, wo Sie selber dachten, ach Mensch, ja, so mit Schreiben, das könnte was werden?
Das waren vermutlich irgendwelche Aufsätze in der Schule. Ich habe dann als Schüler angefangen, so bei der Lokalzeitung so Termine zu besetzen und so Bauausschusssitzungen und so. Aber der erste Text, der erfolgreich war, den habe ich gemacht in der Werbung. Ich war ja dann Werbetexter und an meinem allerersten Tag musste ich für eine Kinderzahnbürste den Text machen, der auf dieser Verpackung drauf war. Und das war ein kleiner Junge mit gelben Haaren und einem Skateboard, Bart Simpson.
Ja.
Da kamen die gerade ins deutsche Fernsehen und ich musste die Sprechblase betexten für die Verpackung. Hab dann 100 Vorschläge gemacht und der erste, den ich aufgeschrieben habe, der wurde es dann.
Welcher war das?
Sei ein Schlauer, putz die Hauer.
Okay, also reimen ist schon mal gut als Werbetexter, in jedem Fall. Sie haben mal gesagt, wenn ich kein Weichei wäre, dann hätte ich weniger zu erzählen. Wie definieren Sie denn Weichei?
Naja, mit Weichei war gemeint, also Unzulänglichkeiten, Dinge nicht können, in Dingen keinen Erfolg haben oder Angst vor Dingen zu haben, ist natürlich viel spannender, als alles zu können. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt, angenommen, ein Superschwimmer erzählt davon, wie er durch den Bodensee geschwommen ist, einmal so quer rüber. Das ist nicht sehr aufregend. Wenn
Sie aber natürlich für die Dramaturgie auch die Höhen und Tiefen.
Wenn Sie nicht schwimmen können und durch den Bodensee geschwommen sind, ist die Schilderung wahrscheinlich hochdramatisch. Es ist viel interessanter, als davon zu berichten, dass jemand irgendwas richtig gut kann.
Welche Angst hat Sie denn zu einer neuen Geschichte geführt? Gibt's das?
Die Angst gibt's immer. In erster Linie natürlich sowieso Existenzangst. Also ich kann ja nichts anderes als das, was ich mache. Und ich bin darauf angewiesen, dass mir Geschichten einfallen, die andere auch hören oder lesen wollen. Und da gibt's immer so eine gewisse Furcht davor, dass das abreißt, dass einem das nicht mehr zufließt, was man da braucht, um die Leute gut zu unterhalten.
Ist genau diese Furcht vielleicht sogar der Motor, dass wieder was kommt?
Manchmal ja. Also ich bin selten mit mir so im Reinen, dass ich sage, oh, ich müsste jetzt mal ein halbes Jahr gar nichts machen. Das würde nie hinhauen. Ich würde nach spätestens einer Woche fange ich in mir dran an, wieder zu arbeiten. Und das ist ja auch nichts Besonderes. Das ist ja einfach mein Beruf. Das mache ich halt einfach.
Das Besondere, was diesen Beruf auszeichnet, ist eine besonders gute Beobachtungsgabe. Wo gucken Sie im Alltag hin, wo Sie vielleicht manchmal feststellen, ah ja, da sehe ich was, was andere gar nicht sehen?
Ob das andere sehen oder nicht, das ist für mich kein Kriterium, sondern ich gucke halt hin und beobachte und dann fallen Dinge durchs Sieb, die vergesse ich wieder und andere behalte ich und mit denen arbeite ich dann halt in meinem Beruf. Und häufig ist es dann so, dass Leute sagen, ja stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen oder ja, das ist eine interessante Beobachtung. Also zum Beispiel, ob Balkons Markisen haben oder nicht, ne, und warum vielleicht keine dranhängen.
Und dann entwickelt sich so eine Geschichte wie der Markisenmann. Steigen wir gleich nochmal ein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Für alle David Bowie-Fans. Und einer sitzt heute Vormittag hier, Jan Weiler. Sie haben sogar noch eine besondere Beziehung, denn in dem Studio, wo David Bowie produziert hat in Berlin, im Hansa-Studio, sind Sie gewesen. Ja. Nehmen Sie uns mal mit. Wie sieht's da aus?
Ach, das ist fantastisch. Also wir haben da im Januar das Hörbuch aufgenommen für den Markisenmann. Und als ich erfahren habe, dass das in den Hansa-Studios gemacht wird, war ich aufgeregt. Wir haben auch eine Führung bekommen, das ist wirklich toll da. Es gibt einen riesen Aufnahmesaal, ganz groß, so ein Alter aus den 30er Jahren. Da haben auch U2 schon aufgenommen und Nick Cave und Depeche Mode und eben auch David Bowie, dieses Lied, Heroes, 1977, wurde bei Hansa aufgenommen. Und dann geht man da durch und sagt, ich atme dieselbe Luft wie David Bowie. Stimmt natürlich nicht so ganz.
Auf wie viele Konzerten von ihm sind Sie gewesen?
Nur auf einem. Das ist auch schon lange her. War irgendwie Anfang der 90er oder Ende der 80er irgendwann, habe ich ihn mal gesehen.
Sie haben gerade gesagt, der Markisenmann, das Hörbuch wurde dort eingesprochen. Konnten Sie jetzt nicht selber sprechen, nee, weil die Protagonistin ein 15-jähriges Mädchen ist? Dennoch haben Sie ja selbst viele Ihrer Bücher eingesprochen.
Also alle sonst, ja.
Wie ist das, nochmal so ein Buch zu sprechen?
Ja, das ist aufregend, weil man natürlich beim Einsprechen von diesen langen Texten auch nochmal überprüft, habe ich das so gemeint? Ist das richtig so? Und der Super-GAU ist, wenn einem dann beim Vorlesen auffällt, die Stelle, das ist nicht gut. Aber es passiert zum Glück ganz selten.
Was machen Sie dann? Texten Sie tatsächlich nochmal um? Ist doch zu spät.
Nee, da muss man durch. Also da ist die Kugel aus dem Lauf, da kann man dann jetzt nicht mehr großartig was ändern. Manchmal ist es auch so, dass man überrascht ist. Ne? Man sitzt dann vor dem Mikro und denkt sich, das habe ich alles echt mal geschrieben? Boah.
Sie waren Werbetexter, haben wir eben erfahren. Sie waren Chefredakteur des SZ-Magazins. Ihr erster Roman, Maria, ihm schmeckt's nicht, war gleich ein Riesenerfolg. Wie hat der Erfolg als Autor Ihr Leben verändert?
Naja, das kann man so genau gar nicht sagen, weil man ja nicht weiß, wie das Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht gekündigt hätte im SZ-Magazin um mich ganz dem zu widmen. Keine Ahnung, ob es dann besser wäre oder schlechter oder genauso. Auf jeden Fall ist es schön. Also ich habe ein sehr selbstbestimmtes Leben und ich kann eigentlich, außer meine Tochter beauftragt mich dazu, meine Aufgaben selber wählen. Ich kann eigentlich machen, was ich will.
Gibt's denn auch schon mal den gegenteiligen Effekt? Beim Marquisenmann war es so, dass die Tochter sich diese Geschichte gewünscht hatte. Aber wenn die Familie so sehr zum Anschauungsobjekt wird, wie es bei Ihnen gewesen ist, gibt's dann Dinge, wo die Familie sagt, Papa, darüber schreibst du aber auf keinen Fall.
Muss sie nicht. Also ich bin da sehr, sehr sorgfältig in dem, was ich von meiner Familie fiktionalisiert rausgebe und was ich zurückhalte. Also es gibt so bestimmte private Themen natürlich, die würde ich niemals thematisieren. Da schütze ich die alle. Ich benutze das nur als Inspiration manchmal. Dass mein Sohn, der sagt wahnsinnig lustige Dinge oft. Und dann kann ich die gut gebrauchen. Dann frage ich ihn auch.
Was war die letzte Inspiration?
Der steht in der Küche und sagt todernst zu mir, sag mal Papa, was macht man eigentlich mit diesem weißen Gummiball, der immer noch in der Tüte ist, wenn man den Mozzarella getrunken hat?
Ohne Worte. Man ist 49, fühlt sich wie 29, wird aber behandelt, als sei man 79. Darüber haben sie auch geschrieben. Ja. In die Älteren, die nehmen uns vor nach 11.
Ja. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das Älterwerden, das beschreiben Sie. Sie haben erfolgreich darüber geschrieben. In die Eltern, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Beunruhigt fragt man sich, war's das jetzt? Ist man nun für immer allein? Haben Sie schon Antwort?
Ist man natürlich nicht. Aber man muss es natürlich auf die Art und Weise irgendwie zuspitzen, denn das ist ja ein spezieller Moment, wenn die Kinder so anfangen, also tatsächlich nicht nur sich abzugrenzen, das machen sie schon mit 16, sondern eben auch Pläne zu schmieden, nicht mehr mit den Eltern in Urlaub fahren wollen, weil das dann auch irgendwie langweilig ist. Die wollen eben selber Erfahrungen machen und dann irgendwann ausziehen und haben so Vorstellungen davon. Und man beginnt so vor sich hin zu bibbern und denkt sich, ja okay, wenn jetzt alle Verträge gelöst werden von denen, so einseitig aufgekündigt, was mache ich denn dann? Und jetzt bin ich dabei, das rauszufinden.
Weil die Angst dahinter steckt, selber in einen anderen neuen Lebensabschnitt eintreten zu müssen?
Ja, natürlich. Ja klar. Weil es geht einem ja eine Aufgabe flöten. Und Aufgaben sind alles im Leben. Ne? Die bilden die Struktur für unser Leben. Und wenn diese Struktur irgendwann so Risse bekommt, dann muss man selber anfangen, daran rumzubasteln. Und das fällt vielen Leuten nicht so ganz leicht.
Wobei Eltern bleiben immer Eltern, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind. Die Rolle verliert man nicht. Ja. Und dann kommen immer die Ratschläge. Welchen Ratschlag kriegen Ihre Kinder denn permanent zu hören?
Also sie von mir, ich habe damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich sofort ignoriert werde, wenn ich Ratschläge gebe. Deswegen gebe ich keine mehr. Ich warte immer noch darauf, dass ich danach gefragt werde. Aber soweit ist es noch nicht.
Wie ist das gerade in der aktuellen Situation, bei dieser Weltlage groß zu werden? Also wir haben den Klimawandel, wir haben die Corona-Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine. Merken Sie das in der jungen Generation? Sie sind auch Dozent an der Journalistenschule. Was macht das mit der jungen Generation?
Also es macht alles viel schwieriger, auch die Vermittlung von Handwerk für diesen Journalistenberuf wird schwieriger, weil die Ideologien immer stärker werden. Also die kommen in den Beruf mit einem Auftrag, ob das nun Gendern ist oder Repräsentanz vom dritten Geschlecht oder Klimawandel oder so, die haben alle jetzt inzwischen wieder einen Auftrag. Das war zuletzt vielleicht so beim Waldsterben und der Nachrüstung irgendwie vor 40 Jahren. Und jetzt ist das wieder extrem da.
Wie gehen Sie als Dozent damit um?
Na, ich muss versuchen, Ihnen trotzdem Handwerk zu vermitteln und zu sagen, Leute, stellt es bitte hintan, ihr müsst erstmal lernen, wie ihr diesen Job richtig macht. Und dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen, mit welcher Ideologie ihr den aufladet, aber nicht umgekehrt. Weil da kommt nichts qualitativ Hochwertiges bei raus.
Wie beobachten Sie das, der ja auf die junge und ältere Generation guckt? Was macht es mit den Generationen untereinander?
Na, das führt schon zu ganz schönen Konflikten. Also Dinge, die mir wichtig sind, also auch meine Wertemaßstäbe, die ich ja immer noch für richtig halte, also ein gewisses Maß an Empathie, Rücksichtnahme und Respekt gegenüber anderen, wird halt stark in Frage gestellt, dadurch, dass man sagt, nee, also vor dem Respekt und der Empathie kommt aber erstmal mein Wille, etwas durchzusetzen, und das mache ich jetzt auch. Das führt schon zu herben Konflikten.
Was kann die Lösung sein?
Also wahrscheinlich erstmal zuhören, einander, ne, aufeinander zugehen, zuhören, und dann aber leider, ich kann es dann den jungen Kolleginnen und Kollegen nicht ersparen, Handwerk lernen, wissen, wie es geht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wenn jetzt wieder eine Wehrpflicht diskutiert wird, Sie haben damals Zivildienst gemacht, waren im mobilen Dienst. Würden Sie sich heute genauso wieder entscheiden?
Absolut, ja. Ich finde es total wichtig. Und fand die Abschaffung der Wehrpflicht für uns gesellschaftlich eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Weil mit der Abschaffung der Wehrpflicht auch die Abschaffung der Verweigerung zur Wehrpflicht einherging. Und dieser Prozess von Willens- und Meinungsbildung bei den jungen Männern damals eben einfach abgeschafft wurde. Man musste sich darüber keine Gedanken mehr machen. Und das finde ich nicht gut.
Dahinter stand ja der Gedanke, ja, die Wehrpflicht brauchen wir einfach nicht mehr. Wir sind so weit entwickelt. Der Frieden, den halten wir jetzt. Ja. Jetzt sehen wir, dass es einfach anders ist. Aber das Engagement von Menschen für die Gemeinschaft, was braucht es da für die Gemeinschaft? Das ist ja Ihr Appell.
Ich finde, es müsste eine allgemeine Dienstpflicht geben. Also jeder, auch Frauen, alle nach der Schulausbildung müssten ein Jahr lang was für die Gesellschaft tun.
Entweder gibt's viel, das freiwillige ökologische
entweder,
Jahr,
na
das
klar,
freiwillige
also entweder
soziale Jahr.
Im kulturellen oder im sozialen, im Umweltschutz, auch bei der Bundeswehr, wenn jemand das möchte. Und dann könnte man ein Jahr lang eben, man dürfte nicht zu Hause wohnen, das wäre auch meine Bedingung, wenn ich König wäre. Man müsste irgendwo anders leben und man müsste ein Jahr lang etwas tun für die anderen, um rauszufinden, wie die anderen so sind und wie das Land ist, in dem man so lebt. Man hätte dann Ahnung davon, wovon man spricht, wenn man sagt, ich lebe in diesem Land.
Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben?
Ja, ich habe dann, ich habe da schon öfter drüber erzählt, wie das war in dem Zivildienst. Ich bin vornehmlich alten Menschen gewesen zu Hause und habe für die geputzt oder eingekauft oder irgendwie so seichte medizinische Dinge in die Badewanne helfen, abtrocknen, Gebisse reinigen und sowas. Und es war sehr prägend für mich und ich erzähle manchmal davon und die sagen dann immer, boah, das ist ja krass, das hast du echt gemacht. Dabei ist es ja gar nichts Besonderes. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass man anderen, die sich nicht helfen können, hilft.
Nimmt ja vielleicht die Scheu sogar, die wir ansonsten im Alltag
ja,
davor
natürlich.
Hätten. Also wenn Klar. Sie jetzt die Reaktion Ihrer Kinder erleben.
Ja. Naja, meine Kinder gehören zu der Generation, die sehen keine Behinderten mehr und die sehen keine Alten mehr. Da, wo die sind, gibt's die gar nicht. Ne? Also sobald man alt ist oder so, dann verschwindet man aus der Wahrnehmung der jungen Menschen. Und wenn man behindert ist oder sogar schwerstbehindert ist, dann kommt man gar nicht in die Öffentlichkeit oder man wird gar nicht von den Leuten gesehen. Und wenn man eben Zivildienst machen muss oder irgendeinen so anderen sozialen Dienst, dann sieht man die aber und muss damit umgehen und das finde ich ziemlich gut.
Auf der anderen Seite erleben wir ja ein großes Engagement der jungen Generation beim Thema Klimawandel beispielsweise, auch in sozialen Bereichen. Mhm. Also es gibt ja beide Seiten immer.
Es gibt beide Seiten, na klar. Das finde ich auch total toll. Ich bin nur der Meinung, dass es gesellschaftlich für uns relevant wäre, wenn Leute nochmal etwas müssen und sich eben nicht sagen können, ich habe da keinen Bock drauf oder ich mache lieber was anderes, sondern dass man sagt, nee, bevor du jetzt abzwitscherst da in dein Leben, musst du jetzt 12 Monate lang für die anderen was tun. Das ist nicht verkehrt.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Es kommen gerade viele Kommentare rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern, auch zum Thema Wehrpflicht, wo viele Ihnen zustimmen. Auch soziales Engagement sollte es mehr und mehr geben. Machen Sie sich mehr Gedanken darum? Haben Sie Vorschläge, wo Sie sagen, ja, das müsste man eher in die Öffentlichkeit bringen und transportieren?
Nee, habe ich nicht. Das wäre auch vermessen. Also was weiß ich denn schon? Also was wirklich gefragt und angemessen und notwendig wäre. Ne? Aber ein Vorschlag, den ich noch hätte, wäre, dass wir die Leute ab 16 wählen lassen. Weil wir denen so eine Schrottwelt hinterlassen. Und ich finde, dann sollten die so früh wie möglich in politische Verantwortung kommen, um das zu reparieren, was wir verbockt haben.
Gibt ja unterschiedliche Argumentationen dahingehend, dass das Bewusstsein dafür für die Politik noch nicht so da ist. Andere sagen, genau dadurch könnte das Bewusstsein entstehen. Wie blicken Sie drauf?
Ich halte es auch für eine unzutreffende Behauptung, dass das Bewusstsein nicht da ist. Ich glaube, dass die Jugendlichen heute entschieden besser informiert sind, als wir es vor 30 oder 40 Jahren waren. Und zwar viel besser. Auch eine Folge der Digitalisierung.
Wie sehen Sie es ansonsten mit Teilhabe in der Gesellschaft etwas leisten? Also den Zivildienst, den Sie eben angesprochen hatten und jetzt auch gerne verpflichtend wieder hätten für eine Gemeinschaft. Wie blicken Sie darauf? Warum ist Ihnen die Pflicht so wichtig?
Naja, weil die Pflicht einen ganz gut informiert. Indem ich mich zu etwas verpflichte, das zu machen, lerne ich es kennen und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann dann auch entscheiden, das ist nichts für mich oder das hat mir nicht gefallen. Aber woher soll ich das wissen, wenn ich es nicht wenigstens ausprobiert habe? Und ich glaube, andere Menschen zu pflegen oder in der Natur zu sein und da im Umweltschutz zu arbeiten, das erweitert einfach den Horizont. Es macht uns einfach klüger.
Sie haben jetzt eben kritisch auf Ihre eigenen Kinder geblickt und haben gesagt, ja, die sehen die Schwachen nicht mehr, die sehen die ältere Generation
nicht
mehr.
Aber das ist ja nicht Ihre Schuld. Das ist ja das, was wir ihnen zur Verfügung stellen. Und wenn wir ihnen die Verpflichtung nicht zur Verfügung stellen und ihnen sagen, du kannst machen oder nicht machen, ist eigentlich wurscht, alles freiwillig, puh, was soll's, dann begehen wir einen Fehler, nicht die.
Welchen Anteil spielt denn dann die Erziehung dabei?
Na, die Erziehung ist heute schon deswegen schwierig, weil viele Eltern heute schon so infantilisiert sind. Die sind ja selber schon nicht mehr durch diesen Prozess einer Verpflichtung gegangen, dass man auf die Erziehung zu Hause nicht mehr so bauen kann als Gesellschaft.
Jetzt kommen Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, natürlich auch zu Ihren Büchern, von Inge Klaus zum Beispiel, die sagt, wie sieht's denn eigentlich aus mit einer Fortsetzung der Antonio-Bücher? Da geht's um Ihren Schwiegerpapa oder auch die Pubertiere und Kommissar Kühn hat sie sehr gerne
gelesen. Ja, also Antonio ist gestorben vor ein paar Jahren. Und ich denke auch, dass die Geschichte erzählt ist. Also ich glaube, man könnte jetzt nicht mehr viel über ihn sagen. Bei den Kühn-Romanen ist es so, das gibt ja drei und ich würde das gerne weitermachen. Jetzt gibt es aber so viele andere Projekte, die sich da vorgeschoben haben. Aber es kommt, irgendwann gibt es ein viertes Buch. Und beim Pubertier ist es so, die Pubertiere sind ja nur erwachsen und das Nachfolgeprojekt sind die Eltern. Da spielen die beiden auch immer noch eine Rolle, aber ich nenne sie nicht mehr so. Also weil sie sind jetzt in echt, die sind 23 und 19, da ist jetzt langsam vorbei damit.
Nächste Projekte stehen schon an, auch darüber reden wir noch in der nächsten Runde.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Jetzt haben wir gerade hier im Studio drüber gesprochen, ja, was ist das für eine Welt, die wir der jüngeren Generation hinterlassen? Was denken Sie denn, was bräuchte es politisch, um das Bewusstsein daraufhin eher zu schärfen und zu lenken? Sie sagen, ich komme mir manchmal selber ganz schlecht vor. Vielleicht ein bisschen, dass wir Einzelhörerinnen und Hörern gerade kurz
erklären. Man hat schon Schuldgefühle, ne? Ich gehöre der Generation Habeck an. Es ist eine Generation, die viel früher hätte in die Verantwortung kommen müssen, ne, um Dinge noch umzusteuern, um Dinge für die nächste Generation auf den Weg zu bringen. Und das ist uns aber nicht gelungen.
Liegt das nicht daran am System der Politik, dass in Legislaturperioden gedacht wird und nicht in Generationen?
Ja. Das wäre halt eben schlau, aber ich glaube, es gibt kaum eine Regierung auf der Welt, die so handelt, die sagt, also alles, was wir jetzt machen, machen wir in Bezug auf Zeitabläufe, die 15, 20 Jahre dauern, sondern die denken natürlich darüber nach, wie sie ihren Haushalt vernünftig verwalten, wie sie mit dem Budget klarkommen und was sie in einer relativ geringen Zeit erreichen können. Aber das ist leider eine Denke, die nicht mehr funktionieren wird.
Teilweise gibt es das dann bei Verträgen, die über Jahrzehnte gehen. Dennoch, was müsste es sich vielleicht, wenn man auf das politische System guckt und wenn wir auf das Thema Verantwortung schauen, wenn etwas, ein Ziel in der Politik nicht erreicht wurde, müsste es da Sanktionen geben? Was glauben Sie?
Das wäre eine lustige Vorstellung, ne? Dass man jemanden für seine Fehler haftbar machen kann. Also Andi Scheuer oder so muss ins Gefängnis wegen der Maut. Das funktioniert politisch natürlich nicht. Das geht nicht. Das ist juristisch wahrscheinlich gar nicht durchzusetzen. Aber was man machen könnte, wäre vielleicht so eine Form von Vertrag, den die Politik mit der Gesellschaft schließt. Heißt ja Koalitionsvertrag, aber da guckt kein Mensch rein. Aber etwas, wo man wirklich sagt, wir wollen in der und der Zeit das und das erreicht haben, sonst treten wir auch nicht mehr an. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
Ich muss jetzt die Kurve wieder schaffen zu Ihren Büchern und Ihren Projekten.
Das ist schwer.
Die Gedanken, die Sie sich darüber machen, Sie sind ja ein politischer Mensch, tauchen die in irgendeiner Form in Ihren Büchern auf? Was sagen Sie?
Die tauchen manchmal auf, aber eher in der Form eines Gefühls, einer Stimmung, einer Atmosphäre. Ich bin ja nicht Prediger, sondern ich bin Schriftsteller und ich muss versuchen, diese Gefühle, die wir haben in Bezug auf Politik oder sozialen Dingen, zu übersetzen. Künstler sind immer Übersetzer und ich versuche das in Geschichten zu übersetzen, sodass die Leute es spüren, ohne etwas zu wissen.
Ein erhobener Zeigefinger würde ja auch gar nicht funktionieren, sondern die Unterhaltung ist gefragt an dieser Stelle.
Erhobener Zeigefinger ist auch langweilig, finde ich. Ich bin Unterhaltungsmann.
Genau, die Geschichte muss den Menschen packen. Ja. Sie sind jetzt gerade an neuen Projekten. Was können wir denn von Jan Weiler als nächstes erwarten?
Naja, erstmal mache ich jetzt gerade das Kinodrehbuch für die Eltern, Fortsetzung vom Pubertier, und wir arbeiten da sehr intensiv dran, dass wir es dieses Jahr vielleicht sogar noch drehen können. Dann wird es eine Verfilmung vom Marquisenmann natürlich geben, da muss man jetzt auch dran arbeiten. Dann gibt es jede Woche die Kolumne, die ich schreibe. Es wird nächstes Jahr auch die Fortsetzung von den Eltern als Buch geben und es gibt dazu dann wieder eine Tournee. Also ich bin ziemlich ausgebucht.
Das klingt nach einem vollen Terminkalender. Insofern herzlichen Dank, dass Sie es heute zu SWR1 Leute geschafft haben.
Ich danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.